Potenzial, der Podcast zum lebenslangen Lernen für Lehrende. Von und mit dem Portal WBWeb.
Heute im Gespräch mit Herrn Silvester Popescu. Er hat zusammen mit Bernd Remmele das Buch Refugees Welcome in der Erwachsenenbildung, adressatengerechte Programmgestaltung in der Grundbildung herausgegeben. In unserem Gespräch gibt Herr Popescu Einblicke in sein Werk und zeigt uns darüber hinaus, was Flucht und Ankommen in der Ferne bedeuten und wie man als Bildungsorganisation, als Lehrender oder ehrenamtlich tätige Person Fluchterfahrungen verstehen, begleiten und nutzen kann. Das Gespräch wurde vor der aktuellen militärischen Invasion der Ukraine und der damit zusammenhängenden humanitären Katastrophe aufgezeichnet, ist aber vor der jetzigen Entwicklung hochaktuell.
Versetzen Sie sich selbst, Herr Kilian, und jeder, der das hört, in die Lage, dass wir, ich weiß nicht, wo die Hörerinnen und Hörer quasi akkulturiert sind, aber nehmen wir mal an, wir wären jetzt in Westeuropa oder Deutschland irgendwie aufgewachsen, gebildet, würden unseren beruflichen Gang haben, unsere Familie haben und dann kommt der Krieg. Und dann sind Sie gezwungen, von heute auf morgen Deutschland zu verlassen, mit so viel oder wenig habe und gut wie geht. Auf der Flucht nehmen Sie vielleicht 2, 3, 4 Kinder mit, lassen aber die Frau zurück, weil die gerade im Gefängnis ist. Und dann passieren Sie die ganzen Fluchtrouten, von denen man ja immer wieder liest und hört und in den Nachrichten auch was gezeigt wird. Und irgendwann kommen Sie in, ich weiß es nicht, irgendwann kommen Sie in Marrakesch an. Und Sie können Deutsch und Englisch. Und in Marrakesch gibt es vielleicht gerade keinen Bedarf an einem promovierten, weiß nicht, Erwachsenenbildner. Und das heißt, Sie müssen schauen, dass Sie die Sprache nicht kennen, Sie kennen die Gepflogenheiten nicht, Sie kennen nicht mal die Straße, Sie können nicht mal ein Straßenschild lesen und wissen nicht, wie Sie von A nach B kommen. Ich übrigens auch nicht, das mache ich jetzt einfach gesagt. Nicht? Und in diesem Zusammenhang sind Sie, dann wissen Sie aber nicht, wie es Ihren Kindern geht, können die beschult werden, können sie nicht beschult werden, wie lernen Sie die Sprache und Sie wissen auch nicht, wie es Ihrer Frau geht, weil mittlerweile die Funkverbindung abgebrochen ist, weil sie auch dann irgendwann geflüchtet ist und jetzt ist sie das letzte Lebenszeichen bei der Türkei. So. Und jetzt sind sie Adressat von einer Erwachsenenbildung in Marrakesch. Und da heißt es, sie sollen jetzt aber dieses und jenes lernen, weil das braucht man jetzt, damit man in seiner Erstunterkunft nützlich sein kann. Ich weiß es nicht. Also, nicht, das ist die Frage. Also, nicht, was braucht es aus einer externen Sicht? Das ist eine gesellschaftliche Festlegung und da gibt es Normen und die wandeln sich mit der Zeit natürlich auch. Mir geht es doch gar nicht darum, das zu hinterfragen. Mir geht es darum, den Adressaten mit reinzunehmen und zu sagen, welche Lebenslage hat er, was für Dinge beschäftigen die Person, welchen Ansatz brauche ich als Bildungsträger, um diese Person überhaupt anzusprechen, damit sie sich öffnet, damit sie überhaupt Bildung machen will. Denn wenn Sie nicht wissen, ob Sie morgen oder in einem Monat oder in 2 Wochen vielleicht wieder zurück nach Deutschland müssen, von Marrakesch aus, aber ich weiß nicht, wie groß Ihre Motivation wäre, dann auch die Sprache zu lernen. Das ist ein Aufwand. Sie müssen sich der Kultur öffnen, Sie müssen die Erstorientierung lernen. All das müssen Sie machen, während Sie nicht wissen, wie Sie sich ernähren, während Sie mit 10 weiteren fremden Personen aus ganz Europa im selben Zimmer schlafen und Ihre Frau immer noch unterwegs ist. So, und das ist die, und wenn ich das jetzt sagen, versuche ein bisschen zu verstehen, dass das die Lebenslage ist von der Klientel, sage ich mal, der in der Erwachsenenbildung, dann ist es völlig egal, welche Vorbildung jemand hat und wo die Person herkommt. Es ist natürlich nicht egal dann in der Praxis, aber es ist erstmal vom Ansatz her, von der Haltung her egal, wenn ich den Unterricht plane. Es geht erstmal darum, dass ich Menschen, die eines teilen, nämlich diese unglaublich unsichere und schwierige und nervenzerreißende Lebenslage, dass ich die irgendwie überhaupt mal ins Boot des Unterrichts hole. Und danach, wenn ich das geschafft habe, sie so mental auch abzuholen, dann geht es natürlich in die originäre, in die echte Bildungsarbeit. Dann fange ich an zu gucken, okay, welche Lernvoraussetzungen hat jemand, welche Vorbildung hat jemand, welche Sprache kann sie, er oder sie, welche berufliche Bildung hat jemand. Dann fange ich das an. Und dann kann ich sozusagen klassisch eine heterogene Lernergruppe aufteilen oder anfangen, mit ihr Unterricht zu machen. Aber um dahin zu kommen, muss ich einige Dinge wissen, die Und in dem Fall, ne, sage ich das Wort Lebenslage wieder, die Lebenslage dieser Adressatinnen und Adressaten betrifft.
Sie haben eindrücklich dargestellt, mit welchen Sorgen und Nöten Geflüchtete zu kämpfen haben. Und ich höre sehr deutlich heraus, dass Sie viele Erfahrungen mit Geflüchteten in der Vergangenheit sammeln konnten. Das Abholen der Geflüchteten, so scheint mir, ist ein zentraler Punkt, bevor Bildungsangebote überhaupt offeriert werden können. Spontan fällt mir der Satz von Ruth Kohn ein: Störungen haben Vorrang. Meine Frage wäre, was bringen Geflüchtete mit? Welche Ressourcen vor dem Hintergrund ihrer Biografie haben sie?
In der Regel läuft eine Flucht nicht smooth ab. Das heißt, Menschen, die nach einer Flucht irgendwo ankommen, haben sehr außergewöhnliche Lebensaufgaben bewältigt. Wenn man das als Ressource sieht, sozusagen diese Erfahrung, diese sozialen Kompetenzen, nenne ich sie mal, diese Verhandlungs- und Durchsetzungsfähigkeiten, um jetzt ein paar so Kompetenzschlagworte zu nutzen, wenn man das sieht, dann sieht man, dass man Leute mit Leuten zu tun hat, als Arbeitgeber zum Beispiel, aber auch als Lehrperson, die durchaus schon bewiesen haben, dass die Dinge zu leisten imstande sind, die, ich weiß nicht, ob jeder von uns sie ohne Druck so bewerkstelligen würde. So, also, na, dass man sieht, das sind Menschen mit Ressourcen. Und wie kann ich diese Ressourcen verwerten? Also als Arbeitgeber, wie kann ich die sozusagen einsetzen? Wie kann ich darauf aufbauen? Wie kann ich Leute bei ihren Stärken abholen? Und dass die Fluchterfahrung, die Fluchtbewältigung tatsächlich auch als Stärke verstehen und auch in den Alltag hineinbringen.
Vielen Dank. Eine denkwürdige Aussage. Die Flucht als Stärke in den Alltag hineinbringen. Dahinter steht meines Erachtens eine sehr große Herausforderung für Lehrende in diesem Bildungsbereich. Demgegenüber steht meiner Meinung nach nicht unbedingt die entsprechende gesellschaftliche Wertschätzung, was die Bildungsarbeit vielleicht ein wenig schwerer macht. Was ist Ihr persönlicher Beweggrund, Bildungsarbeit mit Geflüchteten durchzuführen?
So, jetzt kann ich die Frage vielleicht technisch beantworten und sagen, das ist mein Job, das muss ich halt machen. Ich kann aber auch sagen, ich bin in der Bildungsarbeit tätig, weil ich vielleicht ein gewisses, ja, weil ich ein Bildungsinteresse habe, weil ich also bewusst in die Bildungsarbeit gegangen bin, weil ich mit meiner Tätigkeit gewisse Entwicklungen, gewisse Ziele, gewisse Persönlichkeit oder Empowerment verbinde, solche Dinge. Und für beide Adressaten dieses Buches bietet das Buch eben Anregungen. Ich meine schon, es ist kein Handwerkskasten im Sinne von, ich mache das Buch auf und dann hole ich mir jetzt eine Methode raus und die wende ich sofort im Unterricht an. Also es sind jetzt keine Tool-Tipps. Es sind aber Methoden drin, die mir helfen, meinen Unterricht als Ganzes zu reflektieren und zu planen.
Geflüchtete bringen ja oft noch mehr als die Kompetenzen mit, die sie in der erfolgreichen Flucht erworben haben. Viele haben ja bereits eine Ausbildung oder ein Studium und waren in ihrem Heimatland vielleicht lange Jahre erfolgreich beruflich tätig. Warum legen Sie also Ihr Werk, Ihr Buch in den Bereich der Grundbildung und gehen nicht gleich in den Bereich der beruflichen Weiterbildung?
Ich kenne in Marrakesch keine einzige Norm, also vermutlich ein paar Menschenrechte und sowas, aber ich kenne sonst keine Gepflogenheit, keine Norm, kein Arbeitsrecht. Ich weiß nicht, ob ich meinen Rucksack mitbringen muss oder ob mein Arbeitsvertrag bekommt. Ich weiß gar nichts. Das heißt, wenn ich dort funktionieren soll, und zwar nicht nur als Handlanger, sondern als vollwertiges Mitglied der Marrakescher Arbeitsgesellschaft, dann muss irgendjemand mir sozusagen da den Zugang geben, nachdem er mich vorher dafür motiviert hat, dass ich das auch machen will. Und deswegen haben wir den Grundbildungsansatz hier gewählt, weil ich glaube, Grundbildung macht nur dann einen aus unserer Sicht lebenspraktischen Sinn, wenn sie sozialräumlich passiert. Weil das ist kein Theoriewissen, das ich da kataloghaft abrufen kann, sondern ich muss ja das Wissen im Lebensraum anwenden. Also gibt es gewisse Bildungsbereiche oder Lernfelder, die ich relativ unabhängig von meinem Hintergrund kennen und lernen muss, damit ich in der deutschen Gesellschaft funktioniere. Sei es, dass ich weiß, wie die S-Bahn fährt und wo ich ein Ticket bekomme, auf dieser niedrigschwelligen Ebene, sei es, dass ich meine Rechte und Pflichten kenne, weil ich behaupte, dass der Rahmentarifvertrag im Gesundheitswesen für einen Gehirnchirurgen in Hamburg vermutlich andere Konditionen beinhaltet als in dem Kreisklinikum Aleppo. Obwohl beide in der Lage sind, einen Kopf zu öffnen und da gute Arbeit zu verrichten. Aber die Grundbildung soll eigentlich die Brücke schlagen für Menschen, die den Hintergrund nicht haben, dessen es bedarf, um in unserem, in dem Fall Deutschen, im deutschen Setting sich auch integrieren zu können schnell. Und integrieren meine ich nicht irgendwie in einem Niedriglohnjob bestehen zu können, weil das kriegt jeder hin. Das ist nicht das Problem. Integrieren meine ich, um ein gleichwertiger Partner in diesem sozusagen im Sozialgefüge des Arbeitslebens zu werden.
Wenn Sie Ihr Buch mit drei Schlagworten, oder wie sagt man heutzutage, mit drei Hashtags beschreiben müssten, welche Schlagworte oder Hashtags würden Sie Ihrem Buch gern geben? Meine drei Hashtags wären jetzt so gewesen, aus der Zusammenfassung Ihres Gesprächs, Adressaten bzw. Teilorientierung, Ressourcenorientierung und Heterogenität.
Da haben Sie jetzt meine drei Hauptdinger rausgepickt. Aber gut. Also ein Thema ist, oder ein Begriff ist tatsächlich universell. Das Ziel ist, dass das Buch eben in 10 Jahren genauso in die Hand genommen werden kann wie heute. Das ist also ein Begriff. Ein weiterer Begriff wäre, und naiv kann alles bedeuten, was vereinfachte Erklärungsmuster umfasst. Offenheit in der Anwendung, ja, oder im Umsetzen, nicht im Umsetzen, Offenheit, was wir vorher sagten, dabei fest in den Werten, und nicht naiv.
Komme ich mal zu einer weiteren Frage, die für mich als Mitarbeiter bei BabyWeb natürlich von Interesse ist. Wir kümmern uns ja um die Frage, wie kriegen wir die Kompetenz zu den Lehrenden und Lernenden? Also wie kriegen wir es hin, Lehrende in der Erwachsenenweiterbildung weiter zu professionalisieren, vertieft zu professionalisieren? Ihre Einschätzung, wie können Lehrende sich neben dieser Kultursensibilität weitere Kompetenzen aufschaffen, um mit dieser besonderen Zielgruppe der Geflüchteten gut zusammenzuarbeiten?
Verschiedene Dinge, also, und das ist auch jetzt nicht abschließend, ich antworte einmal aus der Hüfte quasi. Also zum einen up-to-date sein, also Nachrichten schauen, recherchieren. Es gibt wahnsinnig gute Informationsquellen zum Thema Länderkunde, aber auch zu den aktuellen Lagen in den Ländern. Ich denke mal, eine Sprachlehrerin kennt die Methode, Didaktik und Methodik des Sprachunterrichts ganz gut. Aber darüber hinaus eben Länderkunde, Nachrichten kennen, wie ist die politische Lage, was sind auch die Menschenrechts, wie ist die Menschenrechtslage? Da eignet sich natürlich sowas wie der Amnesty-Jahresbericht wunderbar dafür, da mal zu gucken. In komprimierter, aber nicht, aus meiner Sicht nicht oberflächlicher Form gut auf den Punkt gebracht, was so die leider negativen Highlights in den jeweiligen Ländern sind. Dass man auch weiß, ne, da haben Menschen Sachen durchlebt. Also, dass ich wirklich ein Gespür habe, um auf die zuzugehen. Also, das ist wirklich mir eine Kompetenz aufbauen. Das ist das eine. Das andere ist, schlicht und ergreifend mit den Menschen zusammen sein. Das eine lese ich. Und das andere ist, ich bin mit den Menschen zusammen. Und was mich, also wo ich wahnsinnig viel gelernt habe von meiner eigenen beruflichen Auslandserfahrung, die ich hatte, und auch von der Arbeit mit Geflüchteten, wie ungeheuer positiv Menschen, die aus Verhältnissen kommen, die wir uns auch nicht vorstellen können, was Armut betrifft, Hygiene und derlei, wie positiv man dann doch trotzdem sein kann, wie viel gelacht wird, obwohl man schwierige Lebenslagen hat und nicht weiß, wie der eigene Aufenthaltsstatus ist. Das soll jetzt nicht heißen, alle sind happy, auch wenn es ihnen schlecht geht. Das ist schon nicht der Fall. Und es gibt genug Suizide unter den Geflüchteten, weil sie so hoffnungslose Lagen haben. Thema, ja, motiviere deine Teilnehmer, dass sie in den Kurs kommen. Du musst einen Motivator haben. Die kommen nicht freiwillig. Sie setzen sich rein, wenn sie müssen. Aber weg sie. Krieg sie dazu. Und ne, als Lehrperson geh zu den Leuten, geh in die Unterkunft oder geh zu Stadtteilfesten oder geh zu interkulturellen, interkulturellen Begegnungsstätten. Geh in die Sozialberatungsstellen und hospitiere. Hock dich ins Wartezimmer einer Beratungsstelle 2 Stunden rein und schau, was da passiert. Schau, was da für Menschen sind, schau, wie sie aussehen, schau, wie entspannt oder angespannt. So, kriegen Gespür dafür. Und zwar lebendig. Und mit den beiden Punkten, glaube ich, ist man schon ein ganz gutes Stück weiter. Und wenn man tatsächlich noch fachlich sich weiterbilden will, kann es sicherlich nicht schaden, das ein oder andere Kommunikations-, Anti-Aggressions-, gewaltfreie Kommunikation, solche Dinge zu machen, so ein bisschen auch das Handlungsrepertoire im Unterricht ein bisschen zu erweitern oder abzudaten, vielleicht. Und ein Punkt, den ich auch noch wichtig finde, und zwar nicht als Schlagwort, sondern zutiefst ehrlich, Resilienz aufbauen, Abgrenzung. Wisse um deine Grenzen, lerne sie zu erkennen bei dir, nimm kollegiale Beratung in Anspruch, nimm Supervision in Anspruch und, wenn wir auf institutionelle Ebene gehen, biete es an für deine Lehrpersonen. Unterstütze die Mitarbeitenden und zwar auch im Bildungswesen, auch die Ehrenamtlichen, dabei resilient in dieser herausfordernden Arbeit sein zu können. Denn wenn man die Leute für sich gewonnen hat und für den Unterricht, dann erzählen die auch. Und dann hört man Dinge. Und dann muss man umgehen können. Und zwar professionell. Um sich selbst zu schützen, aber auch um richtige, kompetente Unterstützung geben zu können für die Leute. Also sich auch nicht, also zu verstehen, dass ich als Lehrperson, wenn ich nicht diese Ausbildung zufälligerweise habe, in der Regel kein Traumaspezialist bin. Das bin ich nicht. Dann sollte ich aber auch nicht versuchen, dort Beratung zu machen. Ich sollte aber wieder im Impuls an Lehrpersonen, aber auch an Institutionen, ich sollte Adressen kennen im Internet, aber auch an Beratungsstellen, die helfen können, damit ich Leute verweisen kann. Ich sollte zumindest so eine Grundkenntnis haben, dass ich so Anzeichen erkenne. Dass ich zumindest skeptisch werde, wenn jemand besonders abwesend wirkt. Dann ist das nicht unbedingt, dass er keine Lust hat, dass er das langweilig findet oder Disrespect hat. Einerseits und andererseits, das ist relativ offenkundig, aber darauf kommt man selten, wenn man da nicht sich sensibilisiert. Es gibt auch ein anderes Hierarchieverständnis. Der Lehrer, die Lehrerin, das ist eine Autoritätsperson, die gucke ich nicht an. Wenn die sagt, gib mir ein Feedback, wie fandst du den Unterricht und gib mir, ich will mich verbessern, da kommt nur das. Und wenn man es schafft, dass jemand einem wirklich ins Gesicht eine konstruktive Kritik gibt, da hat man es geschafft. Aber solche Dinge. Don't be superficial, go deep. Versuche wirklich, es ist kein 9-to-5-Job, ich setze meinen Lehrpersonenhut auf, wenn ich im Unterricht bin und dann setze ich mich da ab, wenn ich rausgehe. Wenn ich es richtig machen will, muss es mehr sein.
Ja, klingt anspruchsvoll, auch reizvoll. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen und würde mit einer Frage unser Gespräch abschließen wollen. Eine Frage, die nochmal etwas vielleicht den Blick auf ganz andere Aspekte weitet. Das liegt an Ihnen. Sie treffen eine Fee und haben einen Wunsch frei. Was wünschen Sie sich, Herr Popescu?
Sie müssen jetzt sagen, ob das so zu flach klingt oder so Beauty-Contest-mäßig. Aber ich würde mir wünschen, gib der Menschheit Vernunft und Verstand und hilf ihr, vom eigenen Ego Abstriche zu machen.
Herr Popescu, dann sage ich erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch mit Ihnen und sage an dieser Stelle herzlichen Dank und auch nochmal beste Grüße an Ihren Mitherausgeber, Herrn Remmele, für dieses tolle Werk und für das schöne Gespräch.
Weitere Informationen zum Inhalt finden Sie in unseren Shownotes. Mehr Potenzial gibt es im nächsten Podcast von WBWeb.